Unserer letzten Bibelkursstunde, den Psalm 100. Psalm 100. Und da singen wir aus dem Lied Nummer 13. Lied Nummer 13. Juble mein Herze, ich habe den Heiland. Da singen wir alle 6 Verse. Herr, und nun gib diese Gnade, dass wir recht merken auf dein Wort, dass es nach dir und deinem Willen geht, dass du nicht nur ein zorniger, richtender Gott bist, sondern ebenso ein erbarmender, liebender Herr. Wir preisen und loben deinen Namen, aber wir wollen auch allen Ernstes dich bitten um die rechte Gotteserkenntnis. Lass uns wachsen in der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Und gib du uns deinen Heiligen Geist, der uns jetzt Handreichung tut, was wir brauchen. Herr, dein Heiliger Geist treibt und dein Heiliger Geist macht uns gewiss und dein Heiliger Geist leitet uns in alle Wahrheit und dein Heiliger Geist wirkt auf Fruchtbarkeit in unserem Leben. O, wir beten dich an und loben dich darüber. Werde uns jetzt auch ganz groß. Amen. Psalm 100. Ein Dankpsalm. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Im letzten Weltkrieg, da wurden Glocken vom Kirchturm geholt und eingeschmolzen für Richtungszwecke. In den Nachkriegsjahren, da kamen die Glocken wieder, so ganz allmählich, als sie wieder auf dem Kirchturm hingen, wurde geläutet. Eine Glocke nach der anderen. Und dann alle vier Glocken zusammen. Das ging tief zu Herzen. Da stand die Gemeinde unten. Und eine Ergriffenheit ging durch die Reihen. Ich erinnere mich noch daran, dass sogar einige weinten, sie hatten Tränen in den Augen. Auch in Psalm 100 ging uns ein solch herrliches Geläute entgegen, das an diesem Tag in unsere Herzen dringen möchte. Ich möchte uns das mitgeben in dieser letzten Bibelarbeit. Ein vierfaches Geläute, so können wir es am besten mitnehmen. Zuerst läutet eine Glocke nach der anderen. Und dann wird zusammengeläutet. Die erste Glocke heißt Jauchzet. Es ist eine Jubelglocke. Jubeln heißt doch Freudentöne ausstoßen. Wie es beim Einzug Jesu in Jerusalem geschah. Jauchzet dem Herrn Hosianna, dem Herrn Halleluja, dem Herrn. Preis und Lob dem Herrn. Dieser Jubel kann nur aus einem dankbaren Herzen kommen. Im Hochgebirge war ein Hütejunge. Einige Touristen, die auf den Gipfel stiegen, die baten diesen Hirtenjunge, er solle doch einmal jauchzen. Jodeln soll er. Da sagt der Hütejunge, wie kann ich jauchzen, wenn ich traurig bin? Da kann ich doch nicht jauchzen, wenn ich traurig bin. Bei uns ist es so still geworden. Wissen wir warum? Ich habe entdeckt, wenn wir auf die Medien hören, dann hört bei uns das Jauchzen auf. Dann packt uns Angst, dann packt uns Trauer, denn hier wird alles zusammengetragen von der Welt, was traurig ist, was erschütternd ist. Was packend ist, kann man nicht mehr jauchzen. Man sieht Gottes Führung nicht mehr. Achte darauf, auch in der Zeitung wird alles das zusammengetragen. Was schwer ist, was schrecklich ist, was gemobbt ist, was gestohlen ist, was arbeitslos geworden ist, was. Wenn ein Mensch sonst nichts hat als diese Nachricht, dann hört sie auch zu auf. Jauchze dem Herrn alle Welt, das kann nur aus einem dankbaren Herzen kommen. Sonst erstirbt jeder Jubelton in unserem Leben. Da sitzt ein Mann im Abteil eines Zuges. Er fängt ein Gespräch an, ganz laut, mit allen, die im Abteil sind. Meine Herrschaften, haben Sie schon mal einen Mann gesehen mit einem silbernen Schädel, mit elfenbeinernen Rippen, mit künstlichem Schienbein und tiefer? Alle schauen auf, ist der mal normal? Da sagt er nach einer Pause, das bin ich. Ich habe mir vorgenommen, keinen Tag vorbeigehen zu lassen, an dem ich nicht meinen Lebensretter, den Professor sowieso, rühme, der mich zusammengeflickt hat. Ich möchte ihn rühmen, keinen Tag, ohne dass ich ihn nicht rühme als meinen Lebensretter. Das Herz dieses Mannes ging über voll Dank für seinen Professor, für seinen Lebensretter. Er muss es einfach allen sagen. Und wir, wie viel mehr Grund haben wir für die ewige Errettung, die wir in Christus haben? Dass wir wissen, nach diesem Erdenleben, mit allen Schatten, mit aller Traurigkeit, mit allen Nöten, ist nicht das Letzte. Ist nicht das Letzte. Wir gehen auf eine unsagbar große Herrlichkeit zu. Wir gehen auf den zu, der gesagt hat, wir werden seine Miterben sein. Miterben seiner Herrlichkeit werden wir sein. Da wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei, keine Tränen, kein Ungerechtigkeit. Nichts wird mehr sein. Wissen wir doch. Jauchzen dem Herrn alle Welt, dass diese Welt nicht das Letzte ist. Wie viel Grund haben wir für die ewige Errettung, die wir in Christus haben? B. Auch für die geistlichen Gaben, von denen Paulus sagt, 1. Korinther 1, Vers 7, das wollen wir aufschlagen. 1. Korinther 1, Vers 7. So, also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, die Gaben des Heiligen Geistes. Für diese geistlichen Gaben, von denen Paulus da sagt, dass wir da keinen Mangel haben an irgendeiner Gabe. Jubelt. Juble, mein Herz, ich habe den Heiland. Jauchzet den Herrn alle Welt. C. Auch die Gabe des herrlichen Gotteswortes. Vielleicht haben wir in diesen Tagen etwas davon gemerkt, von dem herrlichen Gotteswort. Dass wir auch darüber jauchzen und jubeln. Gott hat uns nicht stumm sein lassen, weil er nicht stumm ist, weil er redet bis auf den heutigen Tag. Der Jubel des Gebetes über der Gabe des Heiligen Geistes. Was dürfen wir mit unseren Gebeten doch ausrichten? Dass man staunend steht, Herr, so hörst du Gebeten, so? Ja. So ganz anders. Jauchzen wir noch über das Wort. Jauchzen wir über die Möglichkeit, wir dürfen erhörlich beten, glaubensvoll beten. Auch, dass wir noch Gelegenheit haben, das Wort Gottes zu sagen, auch in unsere Jugend. Das darf uns doch zum Jubel führen, dass junge Menschen da sind. Wir merken das ja auch in unseren Freizeiten, Jugendfreizeiten, junge Erwachsenefreizeiten, junge Männerfreizeiten. Da sind noch Jugend da, die beten können, die Leben Christus übergeben haben, jubeln. Auch für die Zeichen der Endzeit haben wir nur Angst vor diesen Zeichen? Oder freuen wir uns über diese Zeichen, wenn der Herr wiederkommt und ich komme bald? Und die Gemeinde seufzt, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Welch, wenn ihr solches sehen werdet, dann seid traurig. Nein, wenn ihr solches sehen werdet, dann hebet eure Häupter empor. Darum, dass ich eure Erlösung nahm. Oh, da fallen Ketten. Darum jauchzet dem Herrn alle Welt. Das ist die erste Glocke, die ich mitgeben möchte. Raus aus dem trübseligen Wesen. Ich möchte jetzt eine Erfahrung sagen aus letzter Zeit, die ich gemacht habe. Da war mein Herz voll Sorge. Und da war mir's, als würde mir jemand sagen, du, raus aus deinem Negativdenken. Es gibt Menschen, die sind gefangen im Negativdenken. Die kennen nur Negativdenken. Immer sehr. Und immer das Traurigste und immer das Schwerste. So seufzen des Christen. Aber, dass ich davon befallen bin, vom Negativen, habe ich nicht gewusst. In 85 Jahren nicht. Jetzt muss mir der Herr sagen, du, dein Negativdenken. Das hindert an dem rechten Lobpreis, an dem Jubel, an dem Jauchzen. Ich habe einen herrlichen König, den einzig Herrn. Ich möchte euch das mitgeben, raus aus dem Negativdenken. Und als ich auf mich geachtet habe, habe ich es bestätigt gefunden. Ja. Da weiß man selber nicht, dass man gefangen ist im Negativdenken. Und das hält uns auf von diesem Lobpreis unseres Lebens. Ein fröhliches Christsein. Die zweite Glocke, die läutet, die Glocke der Stille. Auf dieser Glocke, da steht, erkennet. Erkennet, Vers 3, dass der Herrgott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk, zu Schafen seiner Weide. Erkennen. Zum echten Erkennen brauchen wir Stille. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen. Beim rechten Erkennen erfahren wir A, dass der Herr Gott ist. Alles in seiner Hand, alles von ihm ausgeht. Gott steht doch nicht am Rande der Weltgeschichte mit hängenden Armen und mit der Klage, ich kann halt nichts machen, ich kann halt nichts machen. Was die Völker alles denkt und anstellen und machen. Nein. Er steht nicht am Rand der Weltgeschichte und kann nichts machen. Sondern er leitet Völkerschaften. Er leitet die ganze Politik. Das sehen wir am besten in Russland. Was haben wir Angst gehabt vor dem Kommunismus? Vor der Gottlosigkeit Russlands. Es kommt auch zu uns, das werden wir sehen. Es bricht auch bei uns ein. Mit einem Mal. Ich kann Russland mehr. Kein Sowjetreich mehr. Zerfallen. Gott hat die Regierung in seiner Hand. Was ist denn vom Dritten Reich noch übrig? Von dem ewigen Reich Adolf Hitlers. Steht denn Gott an der Weltgeschichte, am Rand der Weltgeschichte mit hängenden Armen? Und jammert, ich kann halt nichts machen, so sind halt die Menschen. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Alles, was wir sind, was wir haben, geht von ihm. Erkennen, Licht darüber, dass er ein lebendiger Gott ist. Da ist der junge David, der dem Goliath entgegengeht. Er hatte eine wunderbare Erkenntnis. Dieser junge Mann. Er sagt dem Goliath, du kommst zu mir mit Schwert und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaut. Des Herrn der Heerschar erkennen, dass alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Wunderbare Erkenntnis. Wunderbare Erkenntnis. Erkenntnis, alles steht in seiner Hand. Alles geht von ihm aus. Alles gehört ihm. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst, zu seinem Volk, zu Schafen seiner Weide. Ich möchte ein paar Stellen aufschlagen lassen. Zuerst Jesaja 30, Vers 15. Jesaja 30, Vers 15. So. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Stille sein, erkennet. Aber ihr wollt nicht. Kolosser 1, Neue Testament, Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16 und 17. So, erkennet. Was ist das für eine herrliche Feststellung, die hier der Paulus seinen Kolossern mitteilen kann. Denn es ist alles durch ihn. Das Sichtbare, das Unsichtbare, was im Himmel ist, was auf Erden ist. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Kolosser 3, Vers 11. Kolosser 3, Vers 11. So. Und nun ist in Christus alles. Und ihr seid die Auserwählten. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Erbarmen, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Zieht an. Zieht an. Die Erkenntnis, ich kann anziehen. Kolosser 1, Vers 9, noch einmal. Vers 9 und Vers 11. So. Dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens. Und dann im 11. Vers. Und wachset in der Erkenntnis Gottes. Gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld, Langmütigkeit mit Freuden. Wachset in der Erkenntnis. Wir sind doch noch lang nicht fertig. Wir müssen doch hineinwachsen. Stückweise geht uns immer wieder neu auf. Neue Wahrheiten und neue Herrlichkeiten unseres Gottes. Dass ihr erkennen möget die Kraft seiner Auferstehung in Philipper 3, Vers 10. Kraft seiner Auferstehung erkennen. Freunde, es gibt Auferstehungskräfte, die uns immer wieder durchströmen. In diesem Leben schon. Auferstehungskräfte. Deshalb kann der Psalmist sagen, er hat uns gemacht zu seinem Volk. Und zu Schafen seiner Weide. Er hat uns aus der Verirrung herausgeholt. Erkenne recht die Liebe zu uns. Liebe Freunde, auf eine Frage in meinem Leben habe ich keine Antwort. Bis heute nicht. Warum er gerade mich herausgerufen hat. Habt ihr da eine Antwort? Warum gerade mich? Nein, noch keine Antwort. Ich weiß nicht, was er an mir liebt. Aus der Verirrung und Gleichgültigkeit herausgeholt. Er hat uns gemacht. Nicht wir selbst. Das Weitere, was ich erkennen durfte in meinem langen Leben, Wenn der Herr seine Hand auf einen Menschen gelegt hat, die zieht er nicht mehr zurück. Das wusste ich jahrzehntelang nicht, bis mir es ganz deutlich geworden ist. Herr, du ziehst deine Hand nicht mehr zurück von mir. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt, erkennet, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also die Jubelglocke jauchze dem Herrn, die Glocke der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, die Glocke der Stille. Ich habe ein Büchlein bekommen von Don Cossett. Der schreibt in diesem Büchlein, wie er nach seiner Verheiratung von seiner jungen Frau aufmerksam gemacht wurde, dass sein tägliches Beten sich immer wieder ums Gleiche drehe. Er bete immer das Gleiche. Die junge Frau sagte ihrem Mann, es sei am besten, wenn er sein Gebet auf ein Tonband spreche, dann kann er es jeden Tag ablaufen lassen. Da schreibt er in seinem Büchlein, und da sei er arg beleidigt gewesen. Seine junge Frau habe ihn so beleidigt mit diesen Worten. Erst als er anfing zu lobpreisen und zu anbeten, sei sein geistliches Leben reich und sieghaft geworden. Ich möchte euch dieses Beispiel mitgeben. Es gibt eine Linie in der Geschichte des Reiches Gottes, das müssen wir auch erkennen in der Heiligen Schrift. Wer aufmerksam die Bibel liest, der macht eine seltsame Entdeckung. Dinge, die den Menschen furchtbar wichtig sind, werden in der Bibel als belanglos behandelt. Dagegen werden Ereignisse, die von der Welt nicht beachtet werden, vom Wort Gottes sehr ernst werden. Muss man erkennen. Das muss man mal sehen. 2000 Jahre vor Christus, da war Ägypten auf der Höhe seiner Kultur. Davon zeugen die Pyramiden, die riesigen Tempel und Ausgrabungen, die geben Zeugnis von einer gewaltigen Kultur der Ägypter. Die Bibel geht großartig drüber weg. Dafür beschäftigt sich die Bibel mit dem Elternpaar Amram und Jochebed, die im Glauben ihr Kindlein Mose verborgen haben. Es wird ausführlich berichtet. Von der Kultur Ägyptens steht nichts. Merken wir etwas? Was uns Menschen furchtbar wichtig ist, wird im Wort Gottes mit keinem Wort. Eine Sache, was war das für eine Sache, als das Römische Reich unter dem Kaiser Augustus stand? Die Bibel erwähnt den Augustus nur mit einem Nebensatz. Nimmt nicht viel Notiz von Augustus. Dagegen berichtet die Bibel ausführlich, dass in dem Stall von Bethlehem ein Knäblein geboren wurde, mit dem Namen Jesus. Augustus, Nebensatz. Erkennet, es muss wohl so sein, dass Ereignisse, die die Welt mit Getöse füllen, die Herzen erregen, vor Gott keiner Erwähnung werden. Glaubt ihr, dass in der Ewigkeit der Fußball eine Rolle spielt? Fußballmeisterschaft. Und bei uns tut man die Fahnen aus. Dann hat er Bänder gespannt in der Straße. Wenn wir in Waldorf so einen Sieg rennen. Paulus schreibt einige Male, dass die Gemeinden und die Einzelnen in der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi wachsen sollen. Dritte Glocke. Auf ihr steht das Wort dienet. Die Glocke des Dienstes. Da wird der rechte Dank zur Tat. Da werden aus Worte Taten. Es war bei einem Manöver. Die Gruppen waren zur Übung eingeteilt. Ein Hauptmann ging dann durch das Übungsgelände und da traf er eine Gruppe, die lagen im hohen Gras. Die haben nichts getan. Und da pfiff der Hauptmann sie an. Und da meldete der Gefreite: Herr Hauptmann, wir spielen die Toten. Verstehen wir? Christen spielen die Toten. Sie dienen nicht. Es wird nichts zur Tat. Da hat uns Gott als Wächter bestellt. Nicht im Manöver, sondern auf dem Kampfplatz. Und dann wächst da das hohe Gras der Bequemlichkeit. Das verführt uns. Bequemlichkeit. Am Anfang unseres CVDM, da hatten wir einen jungen Mann dabei, ein Mitglied. Ein tüchtiges Mitglied, treu, der dem CVDM angehört hat bis zu seinem Tod. Wenn man ihn gefragt hat, wo warst du denn gestern Abend? Habe dich vermisst? Warst du wieder nicht da? Dann sagt er, ich muss meinen Körper pflegen. So. Problem. Dienet dem Herrn. Das ist der Club der Harmlosen. Und da klingt diese Glocke ganz deutlich, wie ein Befehl. Wenn unser Herz entzündet ist aus Liebe zu Jesus, dann stehen wir auf aus dem Gras der Bequemlichkeit. Der Lederhändler Dietrichs, einer der Väter unserer CVDM-Arbeit, der wollte Missionar werden. Sein Herz brannte für den Herrn. Und dann konnte er seiner Gesundheit wegen nicht Missionar werden. Und da steht er an seinem Fenster und ist traurig. Vis-à-vis von ihm war ein Fuhrpark. Da wurden Wagen geladen, und zwar vorschriftsmäßig, Güter befördert. Und das sieht er, wie er am Fenster steht. Und dann sagt er im Gebet: Herr, wenn ich nicht kann Fuhrmann sein, dann lass mich Karrenbinder werden. Die Waage ladet. Herr, wenn ich nicht kann Fuhrmann sein, lass mich Karrenbinder werden. Freunde, der Herr hat vielerlei Dienste. Er wurde ein gesegneter Seelsorger für junge Menschen, neben seiner Lederhandlung her, im Nebenberuf. Fuhrmann hat er nicht werden können, Missionar hat er nicht werden können, aber Karrenbinder, das brauchen wir auch. Gesegnete Menschen, die gehört haben, dass die Glocke des Dienstes leidet. Wo kein Dank ist, ist kein Dienst. Es ist viel Land einzunehmen. Und der Herr Jesus hat einmal gesagt, die Ernte ist groß und wenige sind, der die Hand anlegt, wenig arbeitet. Bittet doch den Herrn der Ernte. Bittet doch. Dienet dem Herrn aber mit Freude. Es ist eine heilige Zeit, wenn Gott einen Menschen in den Dienst ruft. Das Kinderkirche halten. Und man muss. Und dazu hat man doch eine Krankenschwester. Das muss doch Ihnen tun. Verstehen wir? Man sieht kein Opfergedanken mehr. Was schreibt der Paulus in Philipper 2, Vers 17? Philipper 2, Vers 17. Und ob ich geopfert werde, merken wir diese Opferbereitschaft. Keine Drangabe, keine Hingabe. Auch. Nur noch Dienst nach Vorschrift. Zweite Art des Dienstes ist dann der Knechtsdienst. Man dient um Lohn, man rechnet auf Dank und Anerkennung. Und wenn das nicht kommt, kein Dank kommt, was dann? Da legt man alles nieder. Da gibt man den Dienst auf, dann ist das der ganze Dank. Wenn das der ganze Dank ist, dann schmeißt es nach. Hände auf den Knechtsdienst ist kein Segen. Die dritte Art des Dienstes aus Dank und Liebe. Die Liebe Christi dringet uns also. Und nur dieser Dienst kann mit Freuden geschehen. Und der Ziel unseres Dienstes, Menschen zu Jesus zu führen. Missionar Hebig, der Indienmissionar, der kam auf Heimaturlaub. Und da trifft er im Krankenhaus eine Schwester. Und diese Schwester grüßt er mit den Worten: Schwester, werden dir noch Kinder geboren? Gemeint hat er, Menschen gerettet für Christus. Schwester, werden dir noch Kinder geboren? Man muss uns fragen, ob wir jemand zum Segen geworden sind. Darum geht's. Geschieht bei uns noch Erweckungen? Durch das Zeugnis des Wortes? Apostelgeschichte 18, Vers 9. Es sprach aber der Herr durch ein Gesicht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Da war es schwer für den Paulus in Korinth. Und da bekam er dieses Gesicht bei der Macht. Paulus, rede und schweige nicht. Es gibt im Christenleben eine schwere Wegstrecke, von der wir nur allzu oft zurückschrecken. Davon haben wir gestern Morgen in der Morgenwache gehört, von dem Zeugendienst, das ist eine schwere Wegstrecke, dass wir den Namen Gottes bekennen vor den Menschen. Wen hat nie eine Art Zweifel gepackt, bei dem Wagnis ein Zeugnis für Jesus zu sagen? Habe mir nie gedacht, was das für Folge hat, wenn ich jetzt von Jesus sage. Was werden die sagen? Und doch warnt uns das Wort: Wer sich mein und meine Worte schämt, dessen werde ich mich auch schämen. Das Zeugnis durch den Wandel. Alles Zeugnis mit dem Munde wird entwertet, wenn unser Wandel nicht stimmt. Man guckt auf uns. Das Zeugnis auch der materiellen Hilfe, tatkräftige Hilfe. Opfer des Dienstes, der Dienst erforscht und erwartet, ob unser Opfer echt ist. Drangabe, der Dienst erfordert. Angabe, Verzicht muss echt sein, wie eine Kerze sich verzehrt. Paulus, der junge, prächtige Pharisäer, hat seine Zukunftspläne alle aufgegeben und sagt: Die Liebe Christi dringet uns also in 2. Korinther 5, Vers 10. Das Ziel allen Dienstes, Menschen zu Jesus zu führen, zu helfen. Freunde, das hat bei mir in meinem Leben so Auftrieb gegeben, wenn ich sehen durfte, dass Menschen zum lebendigen Glauben kamen. Wunderbar. Es gibt Auftrieb. Vierte Glocke ist die Gebetsglocke. Kommt vor sein Angesicht, geht zu seinen Toren. Die Gebetsglocke. Diese Glocke ist eine Aufmunterung. Kommt vor mein Angesicht. Mit Loben, mit Dankgebet, mit Anbetung. Aller Segen geht vom Angesicht Gottes aus. Und ohne Gebet trägt unser Leben arm und vollmachtslos und hohl unser Leben so wohl. Ohne Gebet ist unser Leben ohne Bestätigung des Heiligen Geistes. Wessen Herz voll Dank ist, wer Gott als Herrn erkannt hat, wer sich zum rechten Dienst hat rufen lassen, den treibt es ins Gebet, Lob, Preis und Anbetung. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet wie lang? Ewig. Seine Gnade ewig. Bloß hier ein bisschen und dort ein bisschen. Sie wäre ewig und seine Wahrheit wir und wir. Ohne Gebet ist unser Dienst ein Leerlauf, ohne Segen, ohne Frucht. Wohl denen, die am Thron Gottes beheimatet sind. Auch unser Haus soll ein Bethaus sein. Unser Haus, wo viel gebetet wird. Mit einem starken Gebetskreis, wenn es möglich ist, dass wir auch andere einladen zum gemeinsamen wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter dir. Mitten. Ist doch ehrlich, wenn der Herr dann in unserem Haus ist, wenn wir ein Bethaus haben. In Wales, in England, da gab es eine Erweckung anfangs dieses Jahrhunderts. Da kam von Indien her die Bitte, man möchte doch für Indien um die gleichen Segnungen bitten. Und daraufhin kamen die gläubigen Bergleute von Wels eine halbe Stunde vor Tagesanbruch am Grubeneingang zusammen und beteten für die Brüder in Indien. Nach ein paar Wochen kam die freudige Nachricht aus Indien, der Segen ist eingetroffen, um den ihr gebetet habt. Betet um Erweckung. Es trifft ein. Und der Herr wirkt es durch seine ganz große Gnade. Also alle vier Glocken sollen zusammenleiten in unserem Leben. Herr, nicht schenken. Die Glocke des Jauchzens, die Glocke der Erkenntnis, auch die Gebetsglocke und auch die Dienstglocke. Wollen wir mal still werden. Herr, du hast uns herrlichen Auftrag gegeben, auch durch das heutige Wort. Etwas, was wir mitnehmen können, in unser Haus, in unsere Heimat mitnehmen können. Treuer Vater, wir beten um Erkenntnis. Wir beten um die Willigkeit des Dienstes. Wir beten um den Geist des Gebets und wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Jetzt singen wir 305. Wie ein Strom von oben. Still werden und uns freuen auf die Bestätigung unseres Heilandes, dass wir sein auf ewig sein dürfen. In seinem Abendmahl lässt er uns das sagen. Er möchte uns mit uns vereinigen, im Geist, in seiner Kraft, und dazu hat er uns auch das äußere Zeichen des Mahles gegeben. Aber weil wir unwürdig sind von uns aus für dieses große Geschenk, deshalb wollen wir uns auch beugen in der Beichte. Das ist uns ein Bedürfnis, weil wir nur mit gebeugtem und bußfertigem Herzen zum Herrn nahen können, wollen wir uns nun vor dem heiligen Gott beugen und das Bekenntnis unserer Sünden mit bußfertigem Herzen dem Herrn sagen. Herr, ich armer und sündiger Mensch, bekenne dir, dass ich leider schwer und mannigfach gesündigt habe. nicht allein äußerlich, sondern auch innerlich, mit Blindheit des Herzens, mit Unglauben und Zweifel, mit Kleinmut und Lieblosigkeit, mit Geiz, mit Neid, mit Hochmut, mit unsauberen Gedanken und noch vieles, was ich zu bekennen habe. Herr, es ist mir leid, und diese Sünden reuen mich. Ich begehre deine Gnade und deine Vergebung. Und nun verzeihe mir auch die verborgenen Fehler. Mach deine Zusage wahr. Ich tilge deine Übertretung. Nun darf ich euch fragen, sind euch eure Sünden von Herzen leid? Ist es euer Wollen, mit den erkannten Sünden zu brechen? Ist dies eure aufrichtige Gesinnung? So bekräftiget es mit einem lauten Ja.
Ja.
Und der allmächtige Gott erbarmt sich deiner und hat dir durch Christus alle deine Sünden vergeben. So darf ich es verkündigen, Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn eure Sünden gleich blutrot wären, so sollen sie doch schneeweiß werden. Wir machen jetzt eine Stille, wo jedes noch mit dem Herrn besonders reden kann. Den 5., 6. und 7. Vers 396. Jesus ist kommen ein Opfer für Sünden. 6 und 7.
Thank you.
höre die Einsetzungsworte zum heiligen Abendmahl. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, brach's und gab's ihnen und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut, das des Neuen Testaments, welches vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Und nun wollen wir es nach Herrnhut und Art halten, dass wir das Brot durchreichen von einem zum anderen und nachher auch den Kelch. Wir dürfen während der Austeilung des heiligen Abendmahls auch grüßen mit einem Bibelwort, mit einem Liedervers oder sonst mit einem Gebet. Nun wünsche ich einen freudigen Glauben zum Nehmen, zum Annehmen und Aufnehmen. Psalm 23.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, deine Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer.
Amen. Wir singen jetzt noch, ich hab einen herrlichen König, 423. 423.
Thank you.
Gedanke Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.